Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich hier. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, bin stark in der Kraft meines Herrn.
Liebe Geschwister, herzlich willkommen. Jetzt geht es um die Bibelstunde. Und ihr wisst ja, dass es immer mal wieder ein bisschen anders aussieht in der Corona-Zeit. Wir probieren viele unterschiedliche Formate aus. Mit dem einen bin ich mehr zufrieden als mit dem anderen. Jetzt haben wir auch wieder was Neues, und zwar sitze ich nicht alleine hier. Genauso wie bei den News habe ich hier Verstärkung, und zwar von Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Ja, ist morgen. Spannend. Morgen. Wir probieren hier was ganz Neues aus. Wir haben uns überlegt, unsere Bibelstunde, du warst ja auch schon da, du hast ja selber auch mal eine geleitet, die lebt eigentlich mehr vom Gespräch. Und das geht aber gar nicht so gut, wenn man jetzt in dieser Corona-Zeit selber nur alleine vom Mikrofon hängt und eine Auslegung weitergibt.
Ne? Ja, dann ist das schön, dann können wir vielleicht so ein bisschen ein Zwiegespräch haben über den Bibeltext, uns ein bisschen austauschen, Gedanken teilen.
Genau, und das ist auch der Inhalt, das ist das, was euch jetzt erwartet, nämlich dass Matthias und ich über Lukas 5 uns Gedanken machen, uns austauschen. Das ist relativ spontan. Das ist jetzt nicht so, dass wir mehrere Tage darüber beraten haben oder jetzt einen Fahrplan auch für diese Bibelstunde erarbeitet haben, sondern wir haben uns einfach gedacht, jeder sagt einfach die Dinge, die ihm einfallen, die ihm wichtig sind, auch zu diesem Text. Das ist ein ziemlich bekannter Text. Vielleicht gucken wir alle mal zusammen rein, wenn ihr eine Bibel vor euch liegen habt, Lukas Kapitel 5. Warum habe ich diesen Text genommen? Weißt du es eigentlich, warum ich diesen Text genommen habe?
Weil der Predigttext
ist. Ja, genau, richtig. Ja, ich finde, das bietet sich an. In der Predigt kannst du viele Gedanken einfach gar nicht mit reinnehmen, die du dir vorher gemacht hast in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, es gibt da so ein altes Sprichwort, das heißt Kill Your Darlings. Ne? Das ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Man kann 2, 3 Punkte in der Predigt gut vermitteln, aber man findet in der Recherche, in dem Tiefgraben an einem Bibeltext so viel mehr raus, und man wird das gerne irgendwie alles gerne weitergeben, aber dann ist das wie eine riesige Perlenkette und keiner kann überblicken, was so die Hauptaussage war, und dann muss man sich da begnügen mit einigen Punkten, die einem besonders stark aufs Herz gelegt werden. Und das ist, glaube ich, in der Bibelstunde ein bisschen anders, ne? Da kann man ein bisschen mehr austeilen.
Und ich glaube auch, dass man da vielleicht eine andere Zuhörerschaft hat, die dann auch bereit ist, vielleicht ein bisschen mehr in den Text hineinzugehen. Mhm. Predigt hat ja auch eine andere Ausrichtung. Bei einem Bibelgespräch oder bei einer Bibelstunde, da ist so mein Eindruck, man möchte auch mit Interessierten, am Wort Interessierten, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder vielleicht auch die Verse nochmal im Zusammenhang betrachten.
Ja, es ist auch schon für Leute, die auch schon etwas bewanderter sind, normalerweise mit der Bibel, ne? Der Sonntagsgottesdienst steht ja auch gerade vielen Leuten offen, die vielleicht von der Straße kommen, die mitgenommen wurden als
Ja.
Freunde. Da kann man nicht zu viel voraussetzen.
Richtig, und das ist auch wichtig. Ich finde auch, wenn ich die letzten Jahre meines Pastorendienstes so betrachte, was auch für Rückmeldungen kam, kann ich immer wieder feststellen, dass Leute, die keinen Hauskreis haben, die nicht Zugang haben zu einer Bibelstunde oder sich das selber nicht gönnen, trotzdem so ein Bedürfnis danach haben, vielleicht ein bisschen tiefer auch in den Text zu gehen. Und die freuen sich dann besonders, wenn ein Text dann so ausgelegt wird in der Predigt, als würde man schon so leicht in die Bibelstunde hineinkommen. Und denen geht das manchmal ein bisschen auf den Geist, wenn man das sehr einfach darstellt oder auch gerade für Menschen, bei denen man nicht viel voraussetzen kann. Und ich denke, das beruht eben auf dieser falschen Annahme, dass sie meinen, die Predigt ist dazu da, ihnen zu helfen, weiter zu wachsen in ihrem Bibelwissen. Und ich denke, das kann eine Predigt nicht tun. Eine Predigt ist nicht dazu geeignet, einen Hauskreis oder eine Bibelstunde zu ersetzen. Die hat ihren eigenen Platz. Und das sehe ich dann in der Schrift, wenn es heißt, der Glaube kommt durch das Hören auf die Predigt.
Ja, richtig. Ich denke auch, wenn man mal was Neues entdeckt, dann darf man sich auch sehr freuen.
Klar,
Und
ja.
ich tue das auch. Gerade finde ich es auch spannend, von Predigern, Pastoren, manches aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Ja, weil jeder geht auch etwas anders ans Wort Gottes rein, kommt von woanders, andere Lebensgeschichte, andere Prägung. Ja, aber es ist natürlich nochmal ganz was anderes, als wenn man ja jetzt Vers für Vers zerlegt, so wie wir es jetzt vielleicht machen wollen, uns so wirklich ja, mit den Tiefen auch manche Bibelstellen auseinandersetzen.
Genau. Und das machen wir jetzt, weil du auch sagst, die Tiefen, ja. Es geht heute auch ein bisschen um die Tiefen, ja. Aber schauen wir mal hinein. Also Lukas 5 und das ist der Abschnitt 1 bis 11. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit dem Kontext. Ist ja relativ, ja, am Anfang oder zumindest noch in der ersten Hälfte des Lukas-Evangeliums. Da gibt es einiges, was drumherum geschehen ist. Kapitel 4 ist die Versuchung Jesu und sein Predigtdienst in Nazareth. Und dann geht Jesus nach Kapernaum. Und was jetzt beschrieben wird, ist eigentlich in der Theologie, ja, die einen sagen, das ist die Berufungsgeschichte und die anderen sagen, das ist eine Wundererzählung. Und ich denke, es ist beides.
Wie so oft, sowohl als auch, ne?
Richtig, ne? Warum entweder oder?
Ja.
Es ist wie im echten Leben beides ganz eng miteinander verknüpft, so auch hier in der Beschreibung des Ereignisses mit Simon Petrus. Ja, am Anfang, da gibt es eigentlich die, sag ich mal, für einen Missionar die beste Ausgangssituation, die man sich vorstellen kann. Vers 1 heißt es: Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Also hier geht es um Jesus, um den Ort, der wird beschrieben, See Genezareth. Und dann gibt es noch die sogenannte Menge. Ja, und weiß nicht, ob du beim ersten Lesen auch darauf aufmerksam wurdest, warum diese Menge zusammenkam.
Also, ich fand schon sehr ungewöhnlich eben, dass Jesus draußen predigt, ne? Es ist ja so, dass normalerweise die Rabbiner in Gebäuden gepredigt haben, unter Dach, das hat draußen im Gebäude, draußen an der frischen Luft, dann noch stehend. Das war eigentlich gar nicht so die Art von Rabbinern, aber Jesus predigt hier vom Reich Gottes, vom Messias. Ist wahrscheinlich so umdrängt von Menschen und Leuten, dass er eigentlich die Botschaft nur weitergeben kann, indem er aufsteht, ne? Indem er predigt, alles so ein bisschen im Blick behält und er merkt, selbst da wird es schwierig, ne?
Ja, ich finde auch bemerkenswert, dass es hier nicht darum geht, den Menschen nachzurennen. Ich habe so den Eindruck, dass wir in unseren Kirchen oftmals das Evangelium unter Wert verkaufen, in Anführungsstrichen. Also, dass wir den Wert des Wortes Gottes gar nicht mehr selber achten, sondern uns liegt natürlich sehr am Zuhörer, an den Menschen, auch auf der Straße. Aber wir werfen denen förmlich das Wort hinterher, ob sie es hören wollen oder nicht.
Und das Evangelium ist so viel mehr wert.
Genau. Genau, und das sollen Menschen auch spüren, dass wir das Wort auch wertschätzen und dass es kostbar ist. Hier haben wir Menschen, die wollen zuhören. Ja, die kommen zu Jesus und die wollen hören. Und ich glaube, vielleicht sollten wir auch viel mehr Augenmerk auf diese Menschen legen, ja, denen das Wort zu geben, die das auch wollen, die dafür offen sind. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, auch wenn du so ein evangelistisches Gespräch führst, missionarisches Gespräch, macht das einen Unterschied, mit welcher Einstellung du den Menschen begegnest, sondern sie dir zuhören?
Ja. Absolut. Also ich merke, Gespräche verlaufen viel offener und auch viel verheißungsvoller, wenn die Leute selbst mit Fragen an dich rantreten, wenn da von vornherein ein eigenes Interesse dahinter steckt. Ich kann natürlich auch Interesse wecken, kann Themen öffnen und spannend auch erzählen, aber es ist nochmal was ganz was anderes, wenn es von der Lebensgeschichte her desjenigen, der dich anspricht, große Fragen gibt, die ihn bewegen und mit denen er gerne mit dir ins Gespräch kommen möchte.
Mhm. Ja, ich finde halt auch vorher interessant, was berichtet wird, wie es dazu kommen konnte. Also Jesus war ja nicht ganz unbekannt, er hat schon seinen Predigtdienst aufgenommen, hat verkündigt. Und du hast ja auch gesagt, das war normalerweise üblich und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, dass Verkündigung seinen Platz hatte in der Synagoge, ja, oder jetzt in Jerusalem im Tempel.
Richtig.
Und hier hat es bereits größere Kreise gezogen. Also es kommen schon mehr Leute. Wir wissen, dass Jesus dann auch andere Orte aufgesucht hat und die Akustik genutzt hat. Hier ist es so, dass die Leute schon etwas gehört haben müssen von ihm. Vielleicht haben sie schon vor eine Predigt von ihm gehört, haben gemerkt, es rührt sie an, das spricht sie an, das ist etwas, was ihnen weiterhilft. Vielleicht haben sie davon gehört, sind mitgerissen worden, jemand hat ihnen davon erzählt. Und ich glaube, dass wenn so eine Dynamik erstmal entstanden ist, auch wenn eine Gemeinde erstmal sichtbar geworden ist, dann verhält es sich so, dass manchmal Menschen kommen, und so ist es ja in unserer Gemeinde auch, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Die sind jetzt nicht explizit mitgebracht worden von jemandem, man ist nicht rumgegangen mit Flyern und hat eingeladen, sondern Gott führt dann auch Menschen in die Gemeinde und man kann sich nur wundern und dankbar sein dafür, dass Gott solche Leute auch über interessante Wege dann in die Gemeinde hineinführt.
Absolut. Und das Ding ist, das reicht ihnen nicht, nur am Sabbat das Wort Gottes zu hören. Ne? Mhm. Hier steht nicht, dass das jetzt am Sabbat oder dergleichen war, sondern sie umlagern ihn irgendwann in der Woche. Ja, sind hungrig, sind durstig nach dem Wort Gottes, nach einer tiefgreifenden Auslegung, die sicherlich auch ihr Leben berührt. Ich denke, viele haben die Schrift ausgelegt von den Rabbinern, aber den anderen sind gar nicht so viele Menschen nachgelaufen wie Jesus. Sie haben irgendwie gemerkt, bei Jesus ist was Besonderes. Mhm. Irgendwie geisterfüllt, irgendwie lebensverändernd, irgendwie ja eine frische Quelle eben, von der man gerne nimmt und die einen erfrischt und aufbaut.
Ja, sehr gut. Also ich, gerade beim ersten Vers, ne, da habe ich so den Eindruck, es sind mehrere Fragen, die sich mir aufdrängen und die sich auch einer Gemeinde aufdrängen. Das erste ist halt, wer wären wir, wenn wir kein Gebäude hätten? Das ist eine ganz simple Frage.
Ja,
gerade uns als EFG Osnabrück, die wir ja sehr stolz sind auf dieses herrliche Gebäude, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Wir nutzen es ja auch und wollen es immer mehr nutzen und wir freuen uns über all die Gruppen, die jetzt auch wieder anlaufen und das ist total toll, so ein Zentrum zu haben, so eine Heimat ein bisschen zu wissen.
Richtig, ja.
Aber dennoch die Frage, wer wären wir und wer sind wir, wenn wir dieses Gebäude mal außer Acht lassen? Ja, definieren wir uns über Steine und ich kenne viele Gemeinschaften, die sich darüber definieren und dann ist es für mich eher so eine Institution geworden.
Mhm.
Oder definieren wir uns vielmehr, wie es hier ist, über die Menschen, die zusammenkommen und über das Wort Gottes, was gepredigt wird und auch diesen Hunger, den diese Menschen haben, der sie ja zusammenbringt. Eine Menge von Menschen heißt total unterschiedliche Leute, aber was sie gemeinsam haben, wird hier genannt, sie wollen Jesus predigen hören.
Ja, und sie geraten in Bewegung. Ne? Sie folgen Jesus da schon nach.
Ja.
Also erstmal nur, um das Wort Gottes zu hören. Aber man redet ja auch von Bewegung, von Movement. Und das bringt man selten in Verbindung mit einem Gebäude, sondern mit einer Sache, die man sucht, die einen im Herzen berührt. Man erkennt die Wahrheit und folgt. Ja? Und ich denke, sie haben erkannt, dass Jesus die Wahrheit spricht.
Richtig, und er spricht es ja in einer Form, und hier sehen wir erstmal die äußere Form. Er spricht ja an einem Ort, der ihm geläufig ist. Ja, das ist ja an einem See. Das ist ja Alltagsgeschehen, was sich hier ausbreitet. Eben nicht in der Synagoge oder an einem anderen Ort, wo man sagen könnte, heute vergleichsweise vielleicht Gemeindezentrum, sondern mitten in ihrem Alltag. Und ich denke, es wäre auch gut zu überlegen, wo komme ich in Bewegung, wie du gesagt hast, auch mal Orte aufzusuchen, wo ich Jesus finde, in meinem Alltag, unabhängig von dem, was sich vielleicht an frommen Orten zuspielt und was auch seine Berechtigung hat, was auch wichtig ist. Ich bin der Letzte, der sagt, bleibt der Gemeinde fern. Ja, das ist das Gegenteil von dem, was ich sage. Aber zusätzlich auch zu gucken, wo wartet er auf mich, wo möchte er mir geistliche Nahrung geben, mitten im Alltagsgeschehen. Bin ich bereit, auch dahin zu gehen und ihn dort zu erwarten und zu empfangen?
Ich glaube, da müsste man wirklich auch sehr bewusst leben. Mhm. Sehr bewusst in den Tag leben. Sehr bewusst sich die Frage stellen, wo kann mir heute Gott überall begegnen? Mhm. Bin ich aufmerksam? Bin ich bereit? Oder hänge ich irgendwelchen zwei-, drittrangigen Gedanken hinterher? Einfach so auf Empfang zu sein praktisch. Ich denke, da verpassen wir oft was. Und die Erwartungshaltung, die macht viel aus. Wenn wir nicht in dieser Haltung sind, zu erwarten, dann nehmen wir Sachen so entweder beiläufig wahr oder gar nicht. Also, und ich glaube, da liegt eine große Chance.
Mhm. Ja, jetzt gucken wir mal weiter. Und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Ja, so wie ich gerade schon gesagt habe, so Alltagsgeschehen. Das ist eigentlich ein relativ idyllisches Bild, aber für die Leute, die da gearbeitet haben, war es natürlich harter Alltag. Die haben alles fertig gemacht eigentlich für den Feierabend. Mhm. Die haben die Nacht über, das kommt ja auch später noch, aber das war auch üblich, am See Genezareth gefischt. Und danach wird alles wieder gereinigt, wird an seinen Platz gebracht.
Ja, und ich meine, dann ist man müde und erschöpft und noch frustriert.
Frustriert dazu. Ja, wir wissen ja, sie haben nicht viel gefangen. Ja.
Genau, und das dann reinigt man die Netze noch von dem Unrat und eigentlich sehnt man sich nur, bald ins Bett zu kommen.
Ja.
Und einen besseren Fischfang nächsten Abend, nächste Nacht zu erleben. Ne?
Ja, ja, du hast ja auch Sport gemacht, wenn man gewonnen hat. Man hat ja genauso gekämpft wie die Mannschaft, die dann verloren hat. Und trotz der Erschöpfung hat man ja so ein Hochgefühl. Da kann man ja einiges tragen. Aber wenn man trotz aller Mühen eine Niederlage einstecken musste, frustriert ist, dann spürt man ja wirklich diese Mühsalen auf dem ganzen Körper.
Ja, also die Ernüchterung, dann auch fällt die Anspannung ab, das Adrenalin. Ja, und das ist dann schon schwierig, den Kopf oben zu halten manchmal. Mhm. Also es hilft dann, wenn man weiß, man hat bis zum Ende gekämpft, hat alles gegeben, aber trotzdem ist das immer so ein fader Beigeschmack, wenn es am Schluss nicht gereicht hat. Ne?
Ja, und das sind, glaube ich, auch Situationen, die nicht nur im Sport einen begegnen, sondern auch im Leben allgemein. Es gibt so Zeiten, wo du wirklich Hochphasen hast, du spürst Energie, du bist dafür offen, du möchtest Neues kennenlernen, aber es gibt vielleicht auch so Phasen, wo man dann näher verschlossener ist, auch für das Wort Gottes. Eine Situation ist, wo man sagt, ich bin einfach nur K.O. oder ernüchtert und man gar nicht zuhören möchte.
Ja, vielleicht schon ein paar frustrierende, niederschmetternde Erfahrungen gehabt hat in der letzten Zeit und ja eben nichts Gutes mehr erwartet. Ne?
Ja.
Und dann mit dieser pessimistischen Sicht auf die Zukunft den Blick gen Boden richtet und nicht gen Himmel und dann auch viel verpasst, ja wirklich.
Ja, und es ist so heilsam, dass Jesus da mitten in diese Situation hineinkommt. Also, wir können ja mal weiter gucken. Also übrigens ja, bei diesem Wuschen ihre Netze, du warst ja auch schon mal auf dem See Genezareth, ne?
Richtig.
Ja, welchen Eindruck hast du da?
Also, als ich auf dem See Genezareth war mit so einem Boot, sehr, sehr tief gelegen. Es war sehr ruhig, sehr idyllisch. Es war also wie ein Spiegel praktisch. Also war sehr schön anzusehen. Aber der See ist sehr groß. Man unterschätzt das. Das ist ein sehr großer See. Mhm. Und man kann sich auch vorstellen, dass da viele Fische sind, auch größere Fische. Also das ist ja aus der Antike bekannt, dass da dass es immer eine große Fischvielfalt da gab, dass es eine gewisse Fischindustrie sogar in der Region gab. Und ja, also ist schon spannend, wenn man irgendwie an dem Ort war, wo Jesus nachweislich auch war mit seinen Jüngern, dasselbe Wasser befahren hat, denselben See.
Genau, das ist spannend, genau. Ja. Ja, das ist das auch, was ich genossen habe. Also für mich war das auf der Israel-Reise, die liegt schon etliche Jahre zurück bei mir, da war das aber für mich so ein Highlight, wenn nicht das Highlight sogar.
Okay.
Gab so ein paar Orte, wo ich dann auch gesehen habe, dass die von Menschenhand nicht allzu sehr verändert worden sind. Und dieser See, wenn man sich dann auf dem See befindet, auf einem Boot, bei mir war auch bestes Wetter und wir haben da auch gegessen auf diesem etwas größeren Boot. Wenn man sich dann umblickt und überlegt, ja, auf diesem See sind die Jünger gewesen, es ist Jesus gewesen, einige Erzählungen berichten davon, unterschiedliche Situationen. Und ja, da fühlt man sich schon der ganzen Situation ein bisschen näher. Bei den Netzen, die hier ausgeworfen werden, das konnte man dann auch immer wieder sehen, dass das gibt ganz unterschiedliche Netze. Mhm. Mir erklären lassen, gab so diese Wurfnetze, die kleinen, die kannte einer bedienen, aber
für die seichten Gewässer dann?
Genau, für die seichten Gewässer, aber hier im See Genezareth, der ist ja recht tief, da haben diese Fischer oftmals zusammengelegt, haben ein Boot gekauft.
Weil es auch sehr teuer war, ne?
Ja,
diese Fischerboote richtig. Zu kaufen, da haben sie sich zu Genossenschaften zusammengefügt, ne?
Genau, und also heute würde man sagen Genossenschaften, richtig. Und die haben davon gelebt natürlich, die haben das abbezahlen müssen und haben immer gehofft, dass sie noch mehr Gewinn machen, damit sie ihre Familien gut durchbringen. Und das waren dann große Netze. Ich habe das mittlere Netz habe ich vergessen, aber das größte war halt dieses Schleppnetz. Ne? Mhm. Und da brauchte man 14 bis 16 Mann, die dieses Netz dann eingeholt haben.
Wahnsinn, ja. Eine richtig große Crew eigentlich.
Ja. Richtig, und die haben ja auch, wie man hier sieht, nicht nur mit einem Boot gefischt, sondern das war eine größere Gruppe, es waren zwei Boote, die dann zusammen rausgefahren sind, sich auch gegenseitig geholfen haben.
Ja, es war dann viel Erfolgsversprechen da, ne? Man konnte einfach dieses große Netz ziehen, ne? Und so haben auch Familien miteinander gearbeitet. Das war ja auch familienübergreifend, ne? Und wahrscheinlich über Generationen hinweg. So wie so ein Fischerboot wahrscheinlich über Generationen hinweg auch vererbt wurde. Das war schon das von deinem Vater und von deinem Großvater. Immer wieder wurden Ausbesserungen gemacht. So haben wahrscheinlich auch diese Familienclans über Generationen miteinander zusammengearbeitet.
Ja, hat natürlich seinen Reiz auf der einen Seite, ne, zu wissen, man ist da in diesen gewohnten Bahnen, auch in diesen Familienbahnen. Mein Großvater hat das Gleiche gemacht und so zu wissen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Einengung für viele gewesen.
Ne. Ja, es war klar, ne? Man übernimmt den Beruf seines Vaters, seines Urgroßvaters. Da gab es keine Wahl, wie wir das heute kennen.
Mhm. Viele Betriebe heute in unserer Gesellschaft haben auch das Problem, dass sie Nachfolger suchen.
Mhm.
Und vielleicht nicht so die geeigneten Nachfolger finden. Dass oftmals natürlich auch die Kinder gefragt werden, die aber vielleicht ganz andere Ziele haben, ganz andere Lebensplanungen haben. Und so ist es durchaus eine ganze Industrie geworden, Nachfolger zu finden für die Betriebe.
Ja, und wir werden noch sehen. Warum das auch so besonders ist dann mit Jesus und den Jüngern, gerade eben, weil die Jünger hier seit Generationen Fischer sind. Ne?
Also. Ja, genau. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, weil sich da nämlich gleich was tut. Erstmal, da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Also jetzt passiert das, was du vorhin schon mal gesagt hast. Er setzt sich. Also nicht nur allein ist das ein Zeichen dessen, dass er vielleicht da sicherer ist. Auf einem Boot sollte man nicht unbedingt immer rumlaufen. Dieses Sitzen hat noch mehr mit seiner Rolle zu tun.
Ja, wie wir das so kennen, in unserem mitteleuropäischen Rahmen, wo der Pastor, Prediger vor der Kanzel steht oder einfach steht zum Lehren, ist es da im vorderen Orient üblich, zum Lehren sich immer zu setzen und die Zuhörer stehen normalerweise, ja, und das ist auch so eine Art gebietender Respekt, so, das gehörte dazu, das hat man erwartet, aber jetzt fährt Jesus raus mit dem Boot, gewinnt etwas Abstand und Jesus muss sich auch ein bisschen mit der Physik und Akustik ausgekannt haben, weil jetzt ist es tatsächlich so, das, was er spricht, wird durch die Wasseroberfläche, die Akustik, die Schallwellen werden übertragen. Und da am See, da gab es am Ufer wohl so eine höhere Böschung oder dergleichen, leichte Hügel. Und in dieser Bucht kam das dann wie, also seine gesprochenen Worte, wie in einem Amphitheater an und konnten so von einer viel größeren Menge wahrgenommen werden.
Ja, das ist auch, ich glaube, heute macht man sich das oft gar nicht klar, was man alles für Hilfsmittel hat.
Ja.
Das ist auch super, ne, dass wir sowas haben, dass wir Techniker haben, die das machen. Allein wenn man sich überlegt, was im Hintergrund alles läuft, bis man so einen Online-Gottesdienst aufgebaut hat.
Kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nicht so im Detail dabei ist. Ne?
Genau. Und letztlich ist es aber nichts, von dem wir uns abhängig machen dürfen.
Richtig.
Ja, die Botschaft ist nicht allein von den Formen abhängig, sondern immer von dem Inhalt. Und ich glaube, dass wir hier sehen, in aller Schlichtheit, in aller Einfachheit ist es aber das Wort, was direkt wirkt. Und es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Wege, die an die Menschen weiterzugeben, diese Botschaft. Jesus macht das. Also die Zuhörer haben damals aus Respekt nicht nur gestanden, sondern viele haben sich zu den Füßen gesetzt. Also der Lehrer hat oftmals erhöht gesessen, auf dem Stuhl, auf einem Schemel. Mhm. Und die Schüler haben sich zu seinen Füßen gesetzt. Und das ist ein Bild, was sehr häufig vorkommt, im Alten, aber auch im Neuen Testament.
Okay.
Ja, und das ist aber ganz anders, als man das heute kennt. Ja? Dass der Prediger, eine Predigt ist das erst, wenn der Geistliche da hinter einer Kanzel steht. Und dann viele machen sich sehr abhängig von äußeren Dingen. Und das sehen wir aber in der Bibel, dass das nicht der Zugang ist, den Gott zu uns sucht. Nicht über äußere Sachen, sondern tatsächlich hier ganz nackt. Ja, es ist keine riesige Orgel, die spielt, oder eine Lobpreisband. Und ich finde, beides kann man sehr genießen, und davon lebt auch der Reichtum, den wir in unseren Gemeinden haben. Aber wenn man mal alles wegreduziert, was nicht wegfallen darf, ist die Botschaft. Ist das, dass man Jesus begegnet.
Das Wort Gottes, das zu unseren Herzen spricht, uns verändert, uns Glauben macht.
Ja, und das ist dann Predigt und das ist dann Gottesdienst. Das ist Begegnung mit ihm. Hier ist auch noch toll, Vers 3 am Anfang heißt es ja, in dieser Situation, wir haben gerade die Situation der Fische auch beleuchtet, als Jesus zu ihnen kommt und er steigt in ihr Boot. Es ist ja schon fast so ein Bild, ja, mit Jesus im gleichen Boot zu sein. Und er steigt ein, er kommt in diese Situation der Fischer, die ja nicht zur Menge gehören, die gekommen sind, um Jesus zu hören.
Und sie sind praktisch gleich auch involviert auf eine Weise, ne?
Ja, ja. Und sie lassen sich involvieren. Es ist nicht so, dass sie keine Wahl gehabt hätten, sondern Jesus bittet ihn, den Simon, rauszufahren, ein wenig vom Land weg. Und es wird gar nicht benannt, aber man sieht hier, was Jesus daraufhin tut, dass er nämlich lehrt. Und das inkludiert das, dass Simon das fraglos macht, dass er nicht diskutiert, dass er sich nicht sperrt und sagt, na, eigentlich wollte ich jetzt nach Hause gehen, sondern er macht es. Ich glaube, das ist diese Offenheit, mehr braucht es nicht, aber auch nicht weniger. Ich denke, dass das damit ausgedrückt wird, was auch die Väter schon gesagt haben, wenn sie meinten, dass Jesus an die Herzenstür klopft. Dieses biblische Bild und dann die Frage, wer macht ihm auf? Das nimmt er uns, glaube ich, nicht ab. Jesus bittet, er steigt ans Boot und bittet, dass Simon das tut. Und die ganze Geschichte wird ja erst dadurch möglich, dass Simon es einfach macht.
Ja, ich glaube, das ist auch das Geheimnis in unserem Glaubensleben, dass wir lernen sollten, auf Gottes Wort zu hören und ihm gehorsam zu sein, selbst wenn das eigentlich nicht so in unseren Tagesablauf direkt reinpasst. Ich meine, Simon, der hat ja jetzt auch noch anderes zu tun gehabt. Netze flicken oder reinigen, weiß ich nicht, was er noch machen musste, bevor er ins Bett konnte, aber das war sicherlich nicht sein üblicher Morgenablauf und er ist trotzdem bereit.
Ja, und das ist vielleicht eine kleine Geste, ja, es ist noch unscheinbar, wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Es passiert noch ein Wunder, ein Wunder, das ja sogar im Kindergottesdienst gerne erzählt wird, weil es ja bildlich ist, und es kommt eine Berufung, also Leben wird verändert und nicht nur von Simon Petrus, sondern auch von weiteren. Aber es fängt so unscheinbar an. Ich glaube, hier an der Stelle könnte die Geschichte aufhören und dann wäre das auch interessant. Ja? Aber es wäre nicht das, worum es eigentlich geht. Und all diese Verse am Anfang gehören dazu als die Einleitung, was das alles möglich macht, eine einfache Geste. Weiß nicht, wie das bei dir war, das haben wir noch gar nicht hier in der Öffentlichkeit thematisiert. Zum Glauben zu kommen, ist ja manchmal auch etwas Kleines oder was Unscheinbares. Manchmal beginnt es mit einem kleinen Gebet und dann fällt kein Licht oder kein Feuer vom Himmel. Ja, und dennoch ist es der Anfang, wenn man zurückblickt, wo etwas entstanden ist, was alles verändert hat.
Ja, bei mir persönlich war das wirklich so, dass ich zum Glauben gekommen bin auf dem Schoß meiner Mutter, wirklich buchstäblich.
Okay.
Und das passt auch genau zu dem, was du schon gesagt hast, Heiko, durch das Hören des Wortes Gottes. Also meine Mutter hat mir immer die große Kinderbibel vorgelesen und auch die Jahresbibel, die sie selber gelesen hat. Und ja, das hat mich schon immer ganz früh angesprochen. Ich habe geglaubt im ganz jungen Alter und da gab es für mich keine Frage, gibt es Gott nicht. Ich war mir sicher, es gibt Gott, er lebt, er liebt mich und ich will zu ihm gehören und nicht von ihm getrennt sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie mit 5 Jahren mein Lebensübergabegebet gesprochen. War jetzt auch nicht mit Engeln und irgendwie eine ganz besondere Erleuchtung, aber der Glaube kam durch das Hören des Wortes Gottes. Und ja, so war es bei mir, so war es auch schon früher. Und das ist ganz gleich, ob jung, ob alt, ob ganz besonders weise oder eher einfach, von welcher Berufssparte auch immer. Ne?
Das ist auch etwas, was ich ganz gerne Leuten zuspreche, die in der Gemeinde groß geworden sind, die gläubige Eltern hatten beispielsweise. Die hören ja manchmal ganz krasse Zeugnisse. Und das kann so sein wie Saulus zu Paulus, ja, dass tatsächlich ja jemand vom Pferd fällt, weil ihn das Licht Jesu geblendet hat und im übertragenen Sinne heute dann auch so eine krasse Wende in seinem Leben hat, wo Jesus wirklich interveniert. Und viele, bei denen es eher so ist wie bei Simon Petrus, dass Jesus ins Boot steigt und sagt, kannst du mal ein bisschen ein paar Meter vom Ufer wegfahren? Ja, dieser ganz leichte Anfang, das kommt manchen nicht wertvoll genug vor. Die messen sich damit und sagen, ja, was habe ich schon erlebt? Und da machen sie sich manchmal das Leben selber schwer, weil es genauso wertvoll ist. Sie können es aber in dem ersten Moment nicht so sehen.
Ja, ich denke, das ist gut, mal mit jemandem zu reden, der echt erst später durch ein besonderes Ereignis zum Glauben gekommen ist, eine besonders starke Begegnung mit Gott, der wirklich ein krasses Statement, ein krasses Zeugnis hat. Und wenn man mit dem redet, ich habe das gemacht, weil es mir ähnlich ging. Und die haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge.
Ja.
Die erleben, dass das eine ganz, ganz besondere Gnade, wenn man den Herrn Jesus schon so früh kennengelernt
genau.
hat. Und sie bedauern all die Jahre, manchmal Jahrzehnte, die sie ohne Jesus gelebt haben. Und ich glaube, wir müssen das neu schätzen lernen, wenn wir einfach früh Jesus begegnen. Das ist ein besonderes Vorrecht, wenn Kinder im Kindergottesdienst, bei den Teenies, Jungschalen, Gottes Wort hören und sich schon früh für ihn entscheiden und wirklich ernsthaft nachfolgen. Da liegt ein ganz besonderer Segen, das ist eine ganz besondere Gnade und das darf man gar nicht zu niedrig einschätzen. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Ja, ja. Und eine krasse Wende besagt ja auch, dass ich erstmal ganz schön weit weggekommen bin von Jesus. Ja, und das sollte ich mir nicht wünschen, dass ich solche Erfahrungen mache, nur damit ich dann ein Zeugnis darüber abgeben kann. Denn mit Jesus Dinge zu erleben, birgt immer die Chance, auch ein Zeugnis zu geben über das, was ich jetzt mit Jesus erlebe. Und darauf kommt es an. Und manchmal ist es vielleicht Bewahrung, vielleicht ist es, dass ich Jesus als den erlebe, der mich sicher und gut durch bestimmte Sachen durchführt. Dann ist es auch was Tröstliches. Und ich bin mir trotzdem sicher, egal wie ich zum Glauben gekommen bin, dass mein Leben genug Herausforderungen birgt, wo ich merke, ich komme an meine Grenzen.
Absolut, ja. Mit Jesus ist ein Leben einfach ein Abenteuer.
Richtig. Und ich glaube, davon dürfen wir auch erzählen und einander auch stärken. Es hat auch was sehr, sehr Tröstliches, was Ermutigendes, wenn ich mit Glaubensgeschwistern darüber spreche und nicht nur die Zeugnisse höre, so im Nachhinein, und dann kam das große Wunder, sondern wenn mir jemand auch sagt, er steht mitten im Sturm, ja, mitten in der Anfechtung oder mitten in einer problematischen Situation, aber er vertraut auf Gott und er weiß, er wird es gut machen. Ist für mich genauso ein Zeugnis.
Absolut, ich muss sagen, dass Leute, die auch längere Zeit schon im Leid stehen, gerade durch Krankheit zum Beispiel, und viele Operationen über sich ergehen lassen, und ich kenne da mehrere Leute, und dann doch an Jesus festhalten im Glauben, nicht irgendwie rebellisch werden oder bitter oder zornig auf Gott. Das sind mir wirklich die größten Glaubenshelden. Mhm. Also in Not, im Leiden an Jesus festhalten, spricht mich besonders an. Es ist immer ein bisschen leichter, wenn alles gut läuft, wenn man sich sehr gesegnet fühlt, so gefühlt mal vom einen Sieg zum anderen geht. Aber ich finde, ganz besonders tief schlagen wir die Wurzeln, wenn wir in Not, in Leiden Jesus nachfolgen und ihn festhalten. Und dann sehen wir auch, das ist ein echter Glaube.
Ja.
Nicht ein Glaube, der nur daran geknüpft ist, ob es uns gut geht oder nicht.
Ja, ich denke, das ist sowieso ohnehin wichtig, wenn wir selber in so eine Situation geraten. Dann kann es auch heilsam sein, an so einer Stelle zu sehen, wo stehe ich im Glauben wirklich.
Hm.
Ja. Und dann muss man manchmal bekennen, tja, als es gut lief, da fiel mir das alles sehr einfach. Aber jetzt muss ich der Glaube eben bewähren. Solche Zeiten gibt es.
Ja, das ist schon manchmal so ein bisschen so ein Gradmesser. Ne?
Ja. Ja. Ja, Petrus macht jetzt eine starke Erfahrung. Vers 4, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Jetzt passiert ja eine ganz neue Situation. Es entsteht was ganz Neues. Jetzt ist plötzlich ein Bruch da. Was davor ist, das ist so menschliches Alltagsgeschehen, was man sehr gut nachvollziehen kann, aber ab jetzt wird es erstaunlich.
Ja, ich denke, das war sicher sehr überraschend für Petrus, diese Aufforderung, jetzt rauszufahren auf den See. Also, ja. Ich wette, kein Einwohner von Kapernaum sonst hätte ihm diese Aufforderung gemacht, weil es aus menschlicher Sicht eigentlich keinen Sinn gemacht hat.
Ja, und auch die Reihenfolge finde ich erstaunlich. Ne? Jesus predigt zuerst, und wer sitzt da ganz nah an der Predigt dran? Ja, das ist Simon Petrus, der sitzt daneben. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist auch wichtig. Wir wollen alle gerne Zeugen von Wundern sein. Ja, im Neuen Testament ist Jesus schon halbwegs genervt. Also so kommt er mir vor, weil ständig nach Wundern und Zeichen gefragt wird. Und er sagt auch mal relativ deutlich etwas dazu. Aber er vollbringt die Wunder schon. Und zwar sehr gezielt. Nicht unabhängig von der Predigt, nicht unabhängig von dem, was er an Botschaft hat, sondern vielleicht zur Untermauerung. Und ich glaube, dass Petrus diese Aufforderung gar nicht bekommen hätte. Fahre hinaus, wo es tief ist, und wir wissen, was gleich passiert, wenn er nicht den ersten Schritt gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, ja, ich nehme jetzt die Zeit und fahre Jesus ein bisschen vom Ufer weg, damit die anderen ihn hören können und selber auch zuhören.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Jesus belohnt es, wenn wir auch uns auf ihn einlassen.
Ja.
Und der Weg wird immer schöner und besser, je weiter wir mit ihm gehen.
Ja. Darin verbirgt sich ein bisschen auch, finde ich, unausgesprochen diese Kritik an Wundergläubigkeit.
Wenn das die Voraussetzung ist, den ersten Schritt mit Jesus zu machen, da hakt es. Und da bleiben viele stehen oder gehen gar nie los, weil Jesus das nicht als ein, also Jesus nimmt das oft zu bekräftigen eines Weges, aber nicht zum Starten. Es kommt vor, dass Leute beeindruckt werden durch ein Wunder, aber nicht, indem sie es von vornherein zu einer Voraussetzung machen, Jesus nachzufolgen. Also so, wir haben ja schon so drüber geredet, so billig gibt Jesus die Nachfolge nicht her, sondern er möchte, dass wir seinem Wort vertrauen, nicht Wundern von vornherein vertrauen.
Ja,
genau. Er hat viel mehr den Blick auf sein Wort, auf die Wahrheit, als auf Wunder, was uns manchmal im ersten Blick etwas mehr fasziniert.
Ja, wir denken ja auch, wenn wir Zeugen von Wundern sind, dann wird unser Glaube daran besser wachsen, als wenn wir jetzt beispielsweise eine Predigt hören, die uns zum Nachdenken bringt. Ich bin vom Gegenteil überzeugt, weil die Schrift es auch sagt. Ja, der Glaube kommt durch das Hören auf die Predigt, nicht durch das Zeugesein von Wundern. Und dann überleg mal, wie kann das denn sein? Ist ein Wunder nicht viel mächtiger? Ist das nicht viel überzeugender? Ich glaube, das hat Søren Kierkegaard mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber für mich trifft das hier auch zu, dass wir trotzdem ins Zweifeln kommen können. Ja, verhält es sich wirklich so, oder haben wir das nur falsch mitbekommen, oder war da die Psyche im Spiel? Ja, auch Wunder können angezweifelt werden. Wir sehen das, Jesus macht so viele Wunder. Die Pharisäer stehen fast immer dabei, beobachten das.
Aber stimmt.
Sie kommen trotzdem zu einem anderen Schluss, weil sie es wollen. Ja? Und sie glauben nicht an ihn.
Ja, und viele beenden ja auch die Nachfolge. Also als dann es mehr so darum geht, ne, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir jeden Tag nach. Und ich sag mal, wo die Predigt etwas kerniger wird und wo es mehr um Opfer geht, um Jesus nachzufolgen, da sind am Schluss nur sehr wenige Jünger mehr da. Und viele haben aber diese Zeichen und Wunder gesehen.
Ja.
Aber glauben nicht tiefgründig.
Würdest du das auch allgemein sagen, dass das Nachfolge auch etwas mit Opferbereitschaft zu tun hat?
Absolut. Ich glaube, das zeigt da auch die Ernsthaftigkeit der Nachfolge. Ich denke, da sieht man in der Opferbereitschaft, dass das Herz tatsächlich berührt ist. Nur wenn ich was wirklich glaube, bin ich auch bereit, was dafür zu opfern. Nur wenn ich Jesus wirklich liebe und weiß, er ist mein Herr und Heiland, gebe ich auch was her, was mir lieb und teuer geworden ist. Ich meine, Wunder kann man sich auch aus der Zuschauertribüne ganz spektakulär anschauen. Aber da bin ich dann vielleicht eher Fan als Nachfolger.
Ja, das ist das Thema, das man auch gerne bei jungen Leuten hält, ne? Dass man da unterscheidet, lernt zu unterscheiden. Mhm. Ja, nicht Fan, sondern Nachfolger. Ja, und jetzt kommt Simon zum Zug, der antwortet und spricht: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und das ist vielleicht das, was diesen Simon Petrus auch auszeichnet. Der wird uns ja immer wieder begegnen in den Evangelien und auch in einigen Briefen. Er ist jemand, der immer vorausprischt. Und manchmal ist es ihm zum Schaden, manchmal ist es ihm zum Nachteil. Mhm. Manchmal sagt er auch Sachen, die Jesus nicht besonders gut findet. Aber hier und da hat er auch wirklich ganz tolle Ideen und ganz tolle Aussagen. Und hier ist das so ein lichter Moment. Erstmal wird uns klar gemacht, was eigentlich seine Situation ist. Ja, er sagt das ja deutlich. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Warum arbeitet man eigentlich nachts beim See Genezareth?
Ja, weil dann der Fischfang viel aussichtsreicher ist, ne? Ich glaube, das haben wahrscheinlich die Erfahrungen gezeigt, dass man nachts viel mehr Fische in tiefen Gewässern fangen kann. Morgens geht es auch noch in seichten Gewässern. Und man kann die dann auch am Morgen verkaufen auf dem Markt oder direkt am Ufer. Also nachts bietet sich direkt an.
Ja, beim See Genezareth, der ist ja sehr tief und das ist eine sehr heiße Gegend.
Auch das.
Ja. Und tagsüber ist es an der Oberfläche viel zu warm. Die Fische, die tauchen ab, auch vielleicht in Tiefen, wo man wirklich nicht mehr so gut rankommt. Aber nachts kommen die mehr an die Oberfläche und da ist der Fischfang viel aussichtsreicher. Deshalb haben die nachts gefischt und auch für sie selbst natürlich, tagsüber in der Sonne zu arbeiten, auf einem Boot, ja, da hast du nicht viel Schatten, da knallt die Sonne dir runter auf die Wasseroberfläche, da wird es noch reflektiert. Nachts ist es einfach am besten, am aussichtsreichen. Deshalb sagt er, wenn wir jetzt nachts nichts gefangen haben, ja, dann wird das natürlich, ist die Frage, ob das jetzt besser wird.
Ja, genau, das Ding ist, das macht so von der Erfahrung her eigentlich gar keinen Sinn.
Macht keinen Sinn, ja.
Muss man noch überlegen, Jesus kommt aus Nazareth, also
ja.
Da ist er groß geworden.
Ja.
Das ist nicht in der Nähe vom See Genezareth, das ist im galiläischen Bergland.
Ja.
Also jetzt kommt jemand, der eigentlich Hügel kennt, gebirgiges Gelände, zu jemand wie Petrus, der ein absoluter Vollblutfischer ist. Ne?
Ja.
Und also Jesus, über Generationen haben sie nichts anderes gemacht als gefischt.
Genau.
Und,
ja. Und Jesus war Zimmermann,
ja.
Gebürtiger Zimmermann, so ausgebildet und ist jetzt Prediger, Wanderprediger und heilt. Ja, und er erzählt jetzt einem Fischer, was er zu tun hat.
Ja, und da kann ich gut nachvollziehen, dass Petrus so mal laut gedacht hat und sagte, ja, also er kritisiert ja jetzt Jesus nicht direkt, aber er beschreibt einfach, was schon passiert ist. Und wir lesen zwischen den Zeilen da seinen Zweifel ganz deutlich raus. Aber er sperrt sich nicht komplett, obgleich in seiner Erfahrung was anders wird. Und er bekommt jetzt hier auch nicht irgendwie von Anfang an irgendwie ein Wunder, das ihn irgendwie ermutigt, jetzt rauszufahren. Ich meine, das kostet, das sind wirklich Mühen, die das jetzt, die haben gerade die Netze alles sauber gemacht. Das hat wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Stunden gedauert. Ja. Die sind müde, die sind fertig, sehen sich eigentlich nur jetzt ins Bett zu kommen, sind doch wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert, nicht gerade ermutigt durch den erfolglosen Fischfang. Und viele kritisieren hier Petrus sehr stark und sagen, ja, also da zeigt sich so ein bisschen so sein Unglaube. Aber ich würde eigentlich ihn da nicht so stark kritisieren. Hm. Ich finde es sehr gut nachvollziehbar, die Erwägungen, die er macht und dass er auch von seiner persönlichen Erfahrung her Zweifel hat. Aber er lässt das Wort Gottes an sein Herz ran. Er hört auf das Wort Gottes, ja. Also das ist ganz ohne Wunder, ganz ohne Vorabbedingungen, sondern, ja, Herr, wenn du das sagst, dann fahren wir noch mal raus.
Ja.
Und ich denke, da können wir viel von Petrus lernen.
Ja, absolut. Ich glaube nämlich, dass das zutiefst menschlich ist. Ja, wir haben immer auch einen Zweifel in uns. Und wenn wir den verleugnen, sind wir ja nicht ehrlich zu uns selbst. Und ich glaube auch, dass es unserer Beziehung zu Gott nur schaden kann, wenn wir nicht wirklich vollständig ehrlich sind und ihm das auch bekennen, ja, wo unsere Gedanken gerade hingehen.
Ja.
Nur dann auch die Kurve zu kriegen, wie Petrus das getan hat, das ist mir ein Vorbild, dann zu sagen, aber auf dein Wort hin.
Ja.
Und das ist so in allen Situationen vielleicht die beste Lösung. Ja, wir meinen, wir wissen, wie es aussieht, wie es sich verhält. Wir denken, wir interpretieren auch die Fakten, die sich uns bieten, auf die richtige Weise. Aber dann auch einen Schritt zurücktreten zu können und zu sagen, was ist denn in dieser Situation der Wille Gottes?
Mhm.
Junge Leute haben ja manchmal dieses Bändchen gehabt, vor vielen Jahren zumindest noch, da stand What would Jesus do drauf.
Ja.
Und ich denke, manchmal ist diese Frage verhängnisvoll, weil Jesus Sachen tun konnte und gemacht hat, die uns viel zu hoch sind. Die können wir nicht auch umsetzen. Ja. Aber die Frage geht zumindest in die richtige Richtung. Ja, was möchte Gott in diesem Augenblick, dass ich tun soll? Und dann einfach zu sagen, hier wie es heißt, aber, ja. Also zu den ganzen Zweifeln, zu den ganzen Barrieren, die sich da auftun, zu sagen, aber auf dein Wort hin.
Ja, und ich denke, Gott ist geduldig genug, einfach auch mal zu hören, was wir gerade erlebt haben. Ich denke, das dürfen wir in unseren Gebeten auch sagen.
Mhm.
Ja, wir hatten jetzt diese Miserie, in der Corona-Krise waren wir hier und da gebeutelt, aber wir tun dies oder das jetzt im Vertrauen auf dein Wort hin.
Ja.
Obgleich das aus unserer Sicht jetzt vielleicht aus menschlicher Erfahrung nicht so sinnvoll ist. Ich glaube, wir würden noch so viel mehr Wunder erleben, wenn wir einfach viel mehr noch Dinge auf Gottes Wort hin tun und machen würden und nicht erst warten, bis irgendwie eine Szene von einem Wunder eröffnet wird, sondern ich glaube, Gott bestätigt, untermauert, wie du es gesagt hast, sein Handeln durch Wunder. Aber meistens, wenn wir schon diesen ersten Schritt im Glauben auf sein Wort gemacht haben, da wenn wir uns abhängig von ihm machen, wenn wir es uns was kosten lassen, auch in der Nachfolge, da lässt sich Gott nicht lumpen. Da stellt er sich zu uns und bekräftigt das durch seinen Segen, auch durch Wunder, durch seinen Beistand, wie auch immer.
Mhm. Ja, es gibt ein paar Dinge, die mir bei dem noch darüber hinaus aufgefallen sind, bei diesen Versen. Also er spricht ihn an, fahre hinaus. Also er sagt du.
Mhm.
Und dann lässt er sich auch darauf ein. Er antwortet ja, also Simon antwortet dann, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Aber er kann das Boot nicht alleine bedienen.
Richtig.
Dann gleich im nächsten Vers am Anfang heißt es, und als sie das taten, und für mich macht das klar, warum er in dieses Boot von Simon eingestiegen ist, warum er ihn angesprochen hat.
Ja, er war sicher der Chef dieser Genossenschaft und eigentlich Simon Petrus, also er heißt ja später Petrus, aber Simon war als erstes überzeugt von Jesu Wort, aber er war der Chef und er hat auch die anderen Mitglieder seiner Crew und auch der von der anderen Familie überzeugen können, sonst wäre er gar nicht losgekommen. Ne?
Ja.
Da hat er auch schon Leute für den Fischfang motiviert.
Ja, genau.
Das mal so sehen.
Also er war, wie immer er gestrickt war, er war eine Person, die anerkannt war, und zwar als Führer, als ein Leiter, als eine Leiterpersönlichkeit. Und das sehen wir, dass er dann manchmal vorausprischt, haben wir schon benannt. Das macht auch eine Führungsperson, die wartet nicht erstmal ab und guckt, ja, in welche Richtung wollen die anderen, dann gehe ich hinterher. Sondern er entscheidet. Und manchmal trifft er auch Fehlentscheidungen oder geht in ein Risiko rein. Aber das verhilft ihm auch, Dinge zu erreichen und zu machen, wo die anderen immer nur Zuschauer sind. Ich denke da auch, als er das Boot mal verlässt, als er Jesus sieht, wie er über das Wasser läuft und dann sagt, darf ich zu dir rauskommen? Ja? Wo er nicht abwartet, was machen die anderen, sondern er sieht und er handelt. Und bei allen Begrenzungen, die das hat, es hat auch Vorteile. Und er ist anerkannt bei den anderen und ist eine wichtige Person. Und deshalb sagt ja Jesus auch später, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Du bist dieser Fels. Also für mich ist es nicht nur an ihn als Person gesprochen, so wie es die katholische Kirche dann auch auslegt, sondern für mich ist es ausgesprochen in diese Leiterschaft hinein. Jesus beruft eigentlich durch dieses Wort, finde ich, Führungspersönlichkeiten und macht ihnen Mut, sich weiterhin auch ausbilden zu lassen unter seiner Regie zu geistlichen Führungspersönlichkeiten.
Ja, sehr gut.
Und er strickt ja Petrus nicht um, wir kommen noch drauf, er sagt nicht, jetzt machst du was ganz anderes, sondern er sagt, so wie du dir jetzt Fische gefangen hast, wirst du Menschen fangen. Also in deiner Eigenschaft als Führungskraft, als Leiterpersönlichkeit will ich dich gebrauchen, um jetzt etwas ein geistliches Werk zu vollbringen.
Ja. Ja, und dann heißt das auch als Leiter, da reagiert man nicht nur irgendwie ständig auf Sachen, die sowieso schon gesichert sind. Leiter, genau, zeichnet sich aus dadurch, dass er vorangeht. Er agiert, er riskiert was. Ne? Mhm. Es gibt dann auch ein paar Fehlschläge. Mhm. Aber wenn ein Leiter das ständig fürchten würde, ein paar Fehlschläge, würde er gar nicht mehr vorangehen.
Ja.
Also das gehört auch zum Leiten dazu, auch dass man Fehler macht. Aber aufgrund dessen, dass man auch eine Gruppe auf längere Weise und im großen Bild auch erfolgreich geführt hat, folgen wir ihm auch trotzdem weiterhin so nach.
Und er ist ja dran gewachsen, auch an seinen Fehlern.
Sicherlich.
Das sehen wir ja auch an seinem größten Fehler, den er am meisten bedauert hat. Das ist jetzt nicht Thema, aber wir wissen es, als er Jesus verleugnet hat, das war für ihn ja selber ein riesiger Schlag. Wir finden ihn ja anschließend weiter nicht in der Mission, sondern wieder beim Fischefangen.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber das ist das, was ihn trotzdem auch weitergebracht hat, denn das zitierte Wort, das Jesus zu ihm sagt, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue, ist genau in der Situation, wo er ihm die Chance gibt, aus seinem Fehler zu lernen und ihn wieder gut zu machen.
Ja, und ich denke, das darf uns auch ermutigen. Mhm. Also wirklich, dass wir wissen, wir dürfen fallen. Und das kommt auch immer wieder vor, Glaubensleben. Aber wichtig ist es zu wissen, wenn wir schon auf dem Boden sind, was aufzuheben vom Boden. Was zu lernen, irgendwie unsere Lektion zu lernen und dann gestärkt und zugerüstet weiterzugehen.
Ja, ja, genau. Und das ist auch das, was Jesus am Anfang schon bei ihm sieht. Ja, Jesus sieht ja die Person an. Wir wissen, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ja, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich denke, dass er nicht nur seine Vorteile sieht, er sieht auch die Beschränkungen, die Petrus mitbringt. Und wenn er beruft, dann beruft er Menschen aus Fleisch und Blut und die haben alle ihre Schwächen, die haben alle ihre Kehrseiten. Und wir sollten nicht an unseren Kehrseiten verzweifeln und irgendwann auf den Gedanken kommen, Gott kann mich so, wie ich bin, nicht annehmen oder ich kann ihm so, wie ich bin, nicht dienen. Ich habe das oft gehört, sondern dass wir dann gerade in der Situation wirklich den Hintern hochkriegen und sagen, jetzt erst recht, ich möchte an dieser Stelle wachsen, ich möchte an dieser Stelle, die mich bisher behindert hat, dazulernen, mich verändern lassen. Statt sich darauf auszuruhen und zu sagen, ich bin so schlecht, ich bin so, was ich gemacht habe, war so falsch und jetzt so kann ich Gott nicht dienen. Ja? Ich habe viele Prediger, auch gute Prediger kennengelernt, die an so einer ähnlichen Stelle dann irgendwann sehr, sehr lange ausgeharrt sind. Und im besten Falle sind sie drüber hinweggekommen. Mhm. Wenn wir darauf warten, dass wir perfekt sind, um dann Gott zu dienen, dann werden wir nie etwas machen können.
Ja, dann würden wir nie losgehen. Ja. Und dann, ein Schiff kann man nur bewegen, wenn es in Fahrt ist.
Ja.
Dann werden wir auch nirgendwo ankommen, auch nicht nachfolgen. Und das ist schön, das ist beeindruckend, auch hier bei Petrus schon in dieser frühen Phase zu sehen. Ne? Er riskiert was, er überzeugt seine Kollegen, seine Crew, die von der benachbarten oder ja, von der befreundeten Familie, hätte ja im allerschlimmsten Falle also auch schief gehen können, wenn es ein erfolgloser Fischfang gewesen wäre.
Ja,
er hat schon ein gewisses Grundvertrauen, dass da was Positives bei rumkommen kann, aber eine absolute Sicherheit hat er nicht und das haben wir auch nicht in unserem Glaubensleben. Manchmal gibt es Dinge, da gehen wir wie Petrus später sprichwörtlich auf Wasser und sind absolut abhängig von Gott. Eigentlich Von unserem Verstand her müssten wir sinken, aber Gott hält und trägt uns. Trotzdem haben wir nicht immer alles im Blick und nicht alles unter Kontrolle, aber dann wird Gott ja gerade besonders mächtig.
Ja, genau. Jetzt an der Stelle hat Petrus was erlebt, was die anderen Jünger eben nicht erlebt haben, weil er gesagt hat, darf ich auf das Wasser zu dir kommen. Ja? Also, wo er das einfach riskiert. Auch wenn er dann mal wieder absagt, das spricht ja wieder dafür für die andere Seite, die er mitbringt. Das macht ihn so menschlich.
Ja.
Und ich finde, das macht ihn so nahbar und das tut einem gut. Ja? Dass er, was wäre das für eine Figur, die perfekt ist und der alles gelingt? Ich glaube, das wäre, abgesehen davon, dass es nicht realistisch ist, wäre das eine Person, die uns ganz weit weg vorkommt.
Mhm.
Ja? Und, aber hier sehen wir, wen Jesus im Auge hat, wen er beruft. Und du sagst ja, er geht ja hier ein Risiko ein, in der Tat.
Ja.
Und dann fragt man sich, wie überwindet er diesen Zweifel, wie begründet er das selber? Er sagt ja hier, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.
Ja, ich meine, dass Petrus Jesus zu diesem Moment schon als einen großen Propheten erkennt.
Ja, woran?
Ja, weil er so viel Wert auf sein Wort legt und weil er sich zu so einer ganz unlogischen Handlung nicht hinreißen lässt, sondern ja, auf eine Weise auch überzeugen lässt. Ich glaube, eine gewisse Erwartungshaltung von Petrus ist da, sonst macht alles andere Nachfolgen mit keinen Sinn.
Ja.
Und ich meine, er hat vorher seine Predigt gehört.
Das ist
tiefe Auslegung des Wortes Gottes.
Ja.
Und ich denke, ihm ist auch da sehr deutlich geworden, das ist mindestens ein großer Prophet. Und ja, auf dessen Wort kann man auch schon mal ja, alles andere als üblich mal so einen Trip nochmal morgens raus aufs Meer machen, aufs Galiläische Meer und die Netze auswerfen.
Ja, ich finde es interessant, dass hier gar nicht gesagt wird, worüber Jesus gesprochen hat.
Ja. Stimmt.
Aber was gesagt wird, was hier ausgedrückt wird, ist die Wirkung dieses Wortes. Denn ich glaube, dass mit der Begründung, die er anführt, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, ich glaube, dass nicht alleine damit gemeint ist, auf dein Wort, dass du mir gesagt hast, ich soll das machen, sondern auf dein Wort, dass damit Petrus sich auf das bezieht, was Jesus auch direkt vorher gesagt hat in der Predigt.
Kann gut sein.
Ja? Und dass er diesen Glauben, der Glaube entsteht durch das Hören auf die Predigt. Und, und Glauben, wenn man Glauben wörtlich übersetzt, heißt es ja Vertrauen.
Ja.
Und dieses Vertrauen drückt sich darin aus, dass Petrus das praktisch in seinem Leben umsetzt und nicht an irgendeinem Zeitpunkt, ja, ich muss erst wachsen und so weiter, sondern unmittelbar.
Richtig, ja, unmittelbar, ohne Vorabbedingungen jetzt. Ne?
Ja, ohne großes Tamtam oder ich muss erstmal ganz anders sein oder so, sondern loszugehen und die Dinge praktisch umzusetzen. Ja.
Er hätte auch sagen können, Jesus, also kannst du mir 70 Fische versprechen, damit sich diese Reise auch nochmal raus auf den See lohnt. Ja?
Ja.
Erstmal so ein bisschen absichern, ein bisschen Kontrolle wieder über die Situation gewinnen, macht er gar nicht. Ne?
Ja.
Er weiß jetzt nicht, was kommt. Aber er hat Hoffnung und Vertrauen.
Er hat Hoffnung und Vertrauen. Und eines drückt sich natürlich auch aus. Er nimmt die Verantwortung nicht auf sich. Er sagt, auf dein Wort hin.
Richtig.
Und das könnte man ihm einerseits ankreiden, aber das würde ich gar nicht machen. Ich würde sagen, dass er sich bewusst ist, wer wirklich die Verantwortung trägt dafür.
Mhm.
Und dass er weiß, ich bin mit meinem Handeln orientiert an dir, aber letztlich bist du der Urheber.
Absolut.
Und, ich glaube, das ist die gute und eine richtige Art, wie man auch Menschen fischt.
Ja,
wie man in der Mission ist, wie Gemeinde agieren kann heute in der Welt.
Basierend auf Gottes Wort hin.
Auf Gottes Wort und ihm die Verantwortung auch zu geben.
Ja, also sozusagen zu sehen, auszustreuen, das Evangelium und das ja im Übermaß und das Wachsen und Gedeihen Gott zu überlassen.
Genau, im Vertrauen darauf, dass er das macht.
Ja.
Dass er, weil er es gesagt hat, dass er es tut.
Schön.
Ja, also auf dein Wort hin, das machen sie. Und als sie das taten, jetzt ist wieder im Plural die Rede, fingen sie eine große Menge Fisch und ihre Netze begannen zu reißen. Das erinnert ganz stark an das nachösterliche Geschehen. Ja, See Tiberias war das allerdings, Johannes 21. Und viele haben auch gesagt, das ist quasi, also Theologen meinten, das ist das, was bei Johannes steht, hier auf das ist vorösterlich quasi integriert worden. Aber ich finde, da gibt es so viele Unterschiede.
Richtig.
Ja, eines davon ist gleich hier in diesem Satz, dass die Netze bereits begannen zu reißen. Und ich glaube, und auch wie Jesus auftritt, wie er es sagt, ist anders. Ich glaube, dass es aber kein Zufall ist, dass das Gleiche nochmal in einer ähnlichen Situation passiert.
Später haben sie Tiberias nach seiner Auferstehung. Richtig. Das ist, glaube ich, dann auch so für Petrus wieder der Aufruf. Glaube und vertraue mir wieder. Egal, ob du gerade eben gefallen bist, egal, ob wie schwach und klein du dich gerade siehst, glaube und vertraue mir. Ne?
Das ist der absolute Neuanfang.
Ja, ja.
Also das ist hier der Start, der Anfang, die Berufung des Petrus. Und später erfährt er genau auf eine ähnliche Weise die Neuberufung. Ich glaube, dass
spannend,
Jesus das mit Absicht auf diese Weise macht. Mhm. Und Petrus erkennt ihn ja. Der springt da von Bord, damit er schneller ist als das Schiff.
Wieder als Erster, ne?
Ja, als Erster. Und er hat ihn erkannt. Und ich glaube, er hat ihn daran erkannt. Mhm. Er hat gesagt, er werft es auf die andere Seite aus.
Ja.
Und dass er entdeckt seinen Glauben neu.
Mhm. Ja, es ist jetzt auch hier von Lukas sehr kurz und dramatisch dargestellt. Ne?
Ja.
Hätte man ja jetzt noch darstellen können, wie sag ich, auf einmal alle Netze geregt haben. Und vielleicht wie manche aus der Crew noch so ein Zwiegespräch haben. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Macht für mich gar keinen Sinn. Und vielleicht haben ja noch einige von der Crew noch gar nicht so geglaubt und vertraut. Da würde ich fast von ausgehen. Nee, diese Konversation, die wird hier gar nicht irgendwie ausgebreitet. Das geht ganz schnell, dass diese Netze voll werden und so voll werden mit Fischen, dass sie drohen zu reißen. Also da hat dann jeder was vor Augen. Also wenn Netze drohen zu reißen, dann weiß man, das ist ein einmaliger Fischfang von der Größe her. Ne? Ja. Das ist
ein epischer. Eine der alle Erwartungen
übersprengt und überschreitet. Genau, weil ich denke, die Netze wurden gebaut für große Fischfänge, ja. Und jetzt ist es aber eins, dass es das Netz absolut ans Limit bringt, ja.
Ja, also du schneidest dir nicht ins eigene Fleisch als Fischer, wenn du ein Netz machst und sagst, das könnte gerade noch so halten, ja. Du hast für den Fall der Fälle schon vorgesorgt und trotzdem hält es nicht, ja. Alle Erwartungen werden hier überboten durch Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke da manchmal auch an die Situation, weil ja später Petrus auch als Menschenfischer berufen wird, dass es auch ein Bild für die Mission ist, dass wenn wir uns auf Gott verlassen, dass wir dann Menschen zu ihm führen können, mehr noch, als wir uns das aus menschlicher Sicht überhaupt hätten vorstellen können. Und dass es auch eine Art der Verheißung ist, in bildlicher Form. Und ich habe dann auch den Eindruck, dass man sich auf so eine Situation vorbereiten muss, weil wir es ja auch auf sein Wort hin tun, in der Gewissheit, dass da etwas passieren wird. Wir sehen ja auch hier, das zweite Boot kommt an und dann heißt es auch von beiden Booten, dass sie fast sanken. Und dieses Bild, Boot, Gemeinde, das liegt ganz nahe. Es kann einem auch manchmal über die Kräfte gehen, wenn Erweckung zum Beispiel ist.
Ja.
Da muss jeder anpacken und ich frage mich, sind denn auch die Geschwister vorbereitet auf so eine Zeit? Haben sie überhaupt den Glauben, dass sowas passieren kann? Haben sie überhaupt die Bereitschaft, die Netze auszuwerfen, selbst wenn man K.O. ist von dem Alltag, dass man dann nochmal eine Schippe drauflegt im Vertrauen auf Gott. Und wenn es dann wirklich passiert, sind wir dann darauf vorbereitet, die Menschen, die dann zum Glauben kommen, auch in der entsprechenden Weise weiterzuführen, zu bringen, ja? Ohne dass das Schiff dadurch sinkt.
Ja, ich denke, da braucht es wirklich dieses tiefe Vertrauen in den Herrn und einfach, ich würde mal sagen, so eine Tiefe und eine begeisternde Freude an den Auftrag, weil man sieht, man muss das größere Bild sehen, ja. Wir sind hier als Licht und Salz der Welt, als Menschenfischer, das ist unser Auftrag, ja. Hier hatten die Fischer den Auftrag, Fische an Land zu ziehen und die waren eigentlich ganz heiß darauf. Eigentlich erst in der Nacht, also vorher, da waren sie heiß, da waren sie motiviert, da haben sie sich sicher auch öfters auf die Schulter geklopft und so, jetzt, heute machen wir einen richtig großen Fischfang. Mhm. Dann kam es anders, als sie dachten. Sie haben eigentlich nichts gefangen, waren am Boden zerstört und mussten nochmal raus, und zwar morgen, was keiner vorher gedacht hat. Das hatte sich keiner auf seine Tagesagenda geschrieben. Und so kann das bei uns auch sein, als Christen. Manchmal kommt das so ganz anders, als wir glauben, ganz anders als wir unseren Plan mit Evangelisation und dergleichen gemacht haben. Manchmal ganz außerhalb aller unserer Eventualitäten. Mhm. Und da ist es so wichtig, dass wenn uns Gott ruft, zur Zeit oder zur Unzeit, Und ich werde es jetzt mal ziemlich steil sagen, meistens passt es uns nicht in den Terminkalender, dass wir dann bereit sind, dass wir dann bereit sind, diese Extrameile zu gehen, dass wir dann bereit sind, uns auch zu fordern. Ich denke, die Jünger, die waren da schon kraft- und saftlos am Morgen. Und sie haben doch vertraut, und das sind wir auch öfter, kraft- und saftlos. Und da müssen wir darauf vertrauen, dass uns Gott neue Kraft schenkt. Und dass, wenn wir auf ihn schauen und vertrauen, dass er dann auch die Frucht schenkt oder den großen Fisch fangen. Das hängt ja nicht an uns. Aber wo es an uns hängt, ist an der Bereitschaft.
Ja, an der Bereitschaft. Und ich sehe auch, dass Jesus diese Bereitschaft zuerst erwartet von den Leitern.
Richtig.
Ja, dass er erstmal Petrus fragt. Es wird nicht gesagt, dass er von Fischer zu Fischer gegangen ist, dass die erstmal eine Abstimmung gemacht haben und gesagt haben, ja, und dann gab es welche, du bist ja nur Zimmermann.
Gut Beobachtung.
Besser, ich bin ausgebildeter Fischer mit Diplom. Ja, es kann ja auch passieren im Gemeindealltag. Und dann, dass sich so ein Simon Petrus gar nicht durchsetzen kann, weil, nein, darüber muss man erstmal ein Protokoll führen und vielleicht die Wahlordnung verändern oder so. Ja, so als Beispiele. Mhm. Es hat vielleicht alles seine Berechtigung in unserem heutigen Alltag, aber wir dürfen das nicht überbewerten. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass wir geistliches Leben haben. Wir sind als Gemeinde kein Verein. Ich glaube, dass das viele lange vergessen haben. Und wir sind kein Club, die irgendwie Politik betreiben, für diejenigen, die vielleicht in der echten Politik keinen Platz gefunden haben, dass sie sich hier vielleicht nochmal irgendwie versuchen, einen Namen zu machen in dieser kleinen Gemeinde. Sondern wir sind auf Jesus ausgerichtet. Und wenn die Leiter auf Jesus ausgerichtet sind, dann werden die zuerst gefragt nach ihrer Bereitschaft. Und wenn sie die Bereitschaft haben, dann müssen alle mit anpacken. Mhm. Sogar das zweite Boot muss dazukommen. Das heißt also, alle Fischer müssen mit anpacken, denn Jesus ist nicht derjenige, der hier das Netz auf die Boote zieht. Mhm. Er ist derjenige, der die Anweisung gibt, und er erwartet, dass wir unsere Hände und unsere Kräfte zur Verfügung stellen, und jeder packt mit an. Und das ist das, was ich manchmal mir noch mehr wünsche, oder was mich nachdenklich macht. Sind wir so bereit? Sind wir bereit? Oder gibt es nicht etliche in diesem Boot, die sagen, nee, da packe ich nicht mit an, oder schon vorher anfangen zu diskutieren und zu sagen, nee, wir sind jetzt müde, wir wollen nicht mehr, oder ihr seid nicht die Experten, oder du bist, Petrus, Simon, du bist hier nicht der Älteste, du bist noch jung. Ja? Also was auch immer für Gründe vorgeschoben werden können. Und die Leute sind sich nicht bewusst, wie sehr sie Gemeinde in ihrer Entwicklung, Jesus nachzufolgen, hemmen. Also traurig genug, dass sie selber vielleicht ein Leben führen, wo sie ihre ganzen Kräfte, ihre Energie in eine ganz andere Richtung investiert haben, sondern noch einen Schritt weiter, sie behindern auch und begründen es vielleicht geistlich. Vielleicht können die das auch gut begründen, aber sie können es nicht so begründen, dass es hier überhaupt zutreffend ist. Und das ist das Traurige.
Ja, der Team Spirit, der lebt ja gerade davon, dass alle zusammen anpacken. Dass alle ihr Äußerstes geben für das eine große Ziel. Man kennt das aus dem Sport, vielleicht im Fußball oder in anderen Sportarten. Also alles, was Mannschaftssport oder dergleichen umfasst. Aber auch bei einer Firma, die ein ganz großes Projekt stemmen möchte. Der Team Spirit lebt davon, dass alle ihren Einsatz geben. Und wenn das einige nicht machen, wenn sich da einige rausnehmen aus dem Team, dann unterläuft das einfach diesen Team Spirit und raubt die Moral der Truppe, der Gemeinde, der Firma. Und ich denke, wir sollten uns sehr bewusst sein, dass wir als ein Leib, mit vielen Gliedern, wir müssen alle zusammenarbeiten. Natürlich immer wieder gestärkt durch Gottes Kraft und auch befähigt durch seine Gnade. Aber wir sollten uns dann bewusst machen, wenn die Augen aussetzen, dann können die Hände schwer arbeiten. Ja? Mhm. Wenn die den Dienst verweigern und sagen, heute schlafe ich durch, was wollen die Hände machen? Ja? Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sollten uns noch viel mehr als ein Ganzes verstehen, als vielleicht wie die Zwölfen manchmal so als ein Kollektiv, als eine Einheit gesehen werden, sollten wir uns als Gemeindemitglieder auch als so eine Einheit sehen. Mhm. Nicht so mit Flügeln und dergleichen, sondern mit Jesus im Zentrum, dem Heiligen Geist, der uns bewegt. Und ich glaube, da steckt sehr viel Kraft in dieser Einheit.
Das habe ich auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, er geht in die Opposition. Ja. War jemand, der vorher mitgearbeitet hat und dann ausgeschieden ist aus einem gewissen Kreis und dann gesagt hat, er geht jetzt in die Opposition. Haben mir die Ohren schon geschlackert. Mhm. Ich dachte, in der Gemeinde gibt es keine Opposition. Wir sind Familie. Wir sind nicht, ich habe ja vorhin schon das Beispiel genommen, wir sind kein politischer Verein. Ja, und ich finde das traurig, wenn da so Gedanken kommen von Karriere, von Opposition, von sich einen Namen machen und sich durchsetzen oder einem Flügel vorstehen, finde ich so nichtig. Das ist so Staub, das ist nur Schatten, das ist Vergänglichkeit, die jemand in sein Leben eingeladen hat und sein Leben da verschwendet. Ja,
ja, das Reich Gottes ist so viel größer.
Ja.
Und da diese Dinge, von denen du gerade geredet hast, sind ja wirklich sehr menschlich, ne? Also
allzu menschlich, würde Nietzsche sagen.
Ja.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt reden, ne? Und ob noch jemand zuhört.
Da sind wir ausführlich dabei, ne?
Ja, genau. Also falls jetzt jemand da sitzt und noch zuhört, ich gratuliere dir. Du bist vielleicht gerade noch die einzige Person. Wir machen jetzt auch jetzt langsam den Bogen zum Schluss. Genau, also jetzt kommt noch die interessante Reaktion. Ja, Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, da müssen wir auf jeden Fall eingehen drauf, weil es vielleicht doch eine überraschende Reaktion ist.
Absolut. Also ich denke, in diesem Vers 8, da sieht man allerspätestens, na, ich weiß nicht, ob allerspätestens, ich denke, bis dahin hat Petrus Jesus als einen Prophet, als einen großen Prophet wahrgenommen. Aber in Vers 8 sehen wir, dass er es nach diesem Fischfang nicht mehr tut. Und ich denke, das würde ich nicht abtrennen von der Verkündigung des Wortes Gottes. Ich denke, er sieht hier Wort und Handlung, Wort und Tat passend zusammen. Ja? Das Wort hat schon auf den Messias hingewiesen, die Taten auch. Und ich denke, man könnte jetzt denken, oh, er fällt in Erstaunen und er ist voller Bewunderung für Jesus und kommt aus Freude gar nicht mehr heraus, ne? Jetzt so viele Fische zu verkaufen und der Tag ist noch richtig gut geworden. Nein, Petrus, sein Blick geht auf sich selber. Also nachdem er Jesus gesehen hat, geht er auf sich selber und sieht, wie klein er ist, sieht, wie sündig und wie schwach er ist. Aber es sieht er nicht nur für sich, sondern im Kontrast zu Jesus. Er erkennt irgendwie, Jesus ist rein, Jesus ist heilig. Und er weiß in dem Moment zutiefst, dass er das nicht ist. Und dieses, dass er Jesus auffordert, wegzugehen. Ich meine, das sehen wir im Alten Testament oft, dass Menschen zu Recht die Sorge und die Angst haben, vor Gottes Reinheit und Heiligkeit nicht bestehen zu können, sterben zu müssen, weil sie in Gottes Gegenwart waren. Und
wem mir ich vergehe.
So, ja. Genau. Und ich glaube, hier erkennt Petrus Jesus als Gott, als Messias. So würde ich diese Verse da auslegen, weil er wirklich seine Sündhaftigkeit sieht und er sieht irgendwie Gottes Reinheit, Heiligung, die eigentlich hier im Fischfang auf den ersten Blick gar nicht so zu erkennen ist. Ne? Das ist ein Moment, den der Heilige Geist ihm wohl schenkt.
Ja. Ich denke auch, dass die Reaktion eigentlich auch ganz anders hätte ausfallen können.
Ja.
Und hier und da auch, dass so geschehen ist, zum Beispiel in einer Menschenmenge, die Jesus als den erlebt hat, der etliche tausend satt macht.
Mhm.
Und die überwiegende Mehrheit kam ja auf den Gedanken, der soll unser König sein, weil der sorgt für uns.
Ja, ja.
Ja, also das Gegenteil von dem, geh weg, nee, jetzt komm, wir wollen zusammenbleiben, du versorgst uns, das ist alles gut.
Stimmt.
Und das hätte hier auch sein können. Du bist die Lösung all unserer Probleme. Ja? Mit dir müssen wir nichts mehr fürchten. Bleib hier am See, darfst gerne predigen. Ja? Tagsüber fahren wir dich gerne aufs Wasser und dann gehen wir erstmal danach fischen. Ja?
Ja.
Und all diese Gedanken seines Alltags rücken in den Hintergrund.
Mhm.
Und das zeigt mir, dass er das Verständnis dafür hat, das größere Ganze zu sehen.
Mhm.
Dass es ihm nicht nur um das Hier und Heute geht, nicht um darum, dass seine Wünsche erfüllt werden, klein, sondern dass er weiß, es geht um etwas Größeres. Und da hat er den Begriff der Sünde mit drin.
Mhm.
Und ich finde das sehr beachtlich, wenn ein Mensch auch heute in unserer Zeit sich Gedanken macht auch über sein inneres Wesen.
Ja.
Nicht nur über die äußeren Begleitumstände, unter denen wir leben. Habe ich denn ein schönes Haus? Habe ich ein schönes Auto? Habe ich vorzeigbare Familie, habe ich einen tollen Beruf, mit dem ich ein bisschen angeben kann, machen wir Urlaub da, wo sich es wenige leisten können. Wenn das nicht die Lebensziele sind, sondern wenn man sich fragt, wie gesund ist eigentlich gerade meine Seele? Wie sehen meine Beziehungen aus? Ja. Zu anderen Menschen, aber auch zu Gott. Wie sieht meine Beziehung zu mir selbst aus? Wo gibt es Dinge, die eine deutliche Sprache sprechen über meine Missstände? Ja? Solche Sachen auch wirklich bewusst anzugehen und diese Erkennung, erkenne dich selbst. Ja? Das zeigt mir, wie weitsichtig ein Mensch auch ist. Und ich finde nicht, dass man dieser Art oft begegnet.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube aber, dass Gott darauf vorbereitet. Mhm. Ja, dass er uns an diesem Punkt führen möchte.
Mhm. Ja, und spannend, wie unmittelbar nach dem Geschehen das bei Petrus einsetzt. Ne?
Ja, das klingt nicht wie Euphorie, oder?
nee, also ich weiß nicht, die allermeisten würden Jesus wirklich jetzt bei sich behalten wollen. Also nach dieser wundervollen Erfahrung. Und er kennt das größere Bild und nicht als irgendwie einer der Mitläufer, sondern als Erster. Ne? Ja. Also der ganz typisch der Anführer, der Leiter. Der Heilige Geist offenbart ihm das und er fügt auch die Puzzleteile zusammen, die er da sieht.
Ja, und genau das führt dann auch zu dem Schritt. Ne? Also, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Die konnten das richtig einordnen. Die wussten, das ist nicht normal.
Ja.
Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das sind jetzt einige Punkte, auf die wir vielleicht noch eingehen sollten.
Ja.
Also dieser Schrecken, der sie erfasst hatte. Ich finde, das ist auch so ein heiliger Schrecken. Es muss nicht immer nur... Wenn der Heilige Geist wirkt, muss es nicht alles immer nur harmonisch sein und so wohlfühlen, als wären wir in Watte gepackt. Mhm. Das ist nicht immer nur Wesen Gottes, sondern auch, dass man mal richtig erschreckt, wenn man plötzlich geöffnete Augen hat für die Realität, für die Anwesenheit Gottes.
Ja.
Wenn man sich selbst darin erkennt und merkt, boah, das ist ein großer Gegensatz.
Mhm. Ja, wenn man Gottes Größe und Herrlichkeit so wahrnimmt. Ja. Ich glaube, davon kommt auch der Begriff Ehrfurcht.
Ja. Ne?
Furcht klingt im ersten Moment nach was Negativem, aber wenn man so Gottes Größe und Herrlichkeit sieht, diese Ehre, die ihm zusteht und dann, ne, man sieht die Differenz, man als Mensch so klein, Gott so unendlich groß, und Gott gebührt Ehrfurcht, ja, und das so ein Schrecken, ja, ich würde auch sagen, so ein heiliger Schrecken, so eine ganz tiefe Ehrfurcht, die war plötzlich in all deren Glieder.
Ja, das ist, Kennst du so den Unterschied zwischen furchteinflößend und ominös?
Führ es nochmal ein bisschen aus, wie du es meinst.
Also es gibt ja diesen Begriff, das ist ominös und ich konnte das als Jugendlicher nicht so einordnen. Ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen oder es hat mir jemand erzählt. Das ist so, wenn du in einem Raum mit einem Tiger bist, das ist furchteinflößend.
Ja, ja. Ja.
Aber wenn da eine Tür ist, Und du ahnst, dahinter steht der Tiger. Mhm. Das ist ominös. Das ist so eine Mischung. Du weißt es nicht zu 100%. Du stehst der Gefahr noch nicht Auge in Auge.
Ja,
aber du weißt, da verbirgt sich etwas. Du weißt, du spürst es.
Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Bei ominös, da ist das noch sehr verschwommen. Es ist noch nicht so klar vor Augen, nicht so sicher zu greifen.
Ja.
Ja, hier ist ja die Furcht, die hier angesprochen wird. Der Jünger, das ist nicht mehr ominös.
Wir
sehen sehr deutlich, wir sehen sehr klar.
Da ist eine Tür aufgegangen, die war immer verschlossen. Man hat geahnt, es gibt vielleicht noch etwas, ja, was noch größer ist, als das, was wir alltäglich erleben und was uns beschwert oder erfreut. Aber da hat jemand jetzt die Tür aufgestoßen. Mhm. Ja, und die Leute, die an Bord waren und auch Simon, die haben einen Blick riskiert und haben gesehen, boah, es ist die Wahrheit, ja, da ist etwas.
Ja.
Und dann erschrickt man, ja, wenn man auch mit der unsichtbaren Welt konfrontiert wird. Und Jesus geht ja auf sie ein und dann sagt er das, was immer wieder gesagt wird, also durch das ganze Neue Testament hindurch, angefangen von der Ankündigung der Geburt Jesu. Mhm. Ja, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Ein roter Faden, der sich durchzieht. Und das ist diese tolle Botschaft, die Gott zuerst zu uns spricht. Ja, bevor der nächste Part kommt, das ist die erste Botschaft. Fürchte dich nicht.
Ja, ich denke, vor Gottes Größe und Herrlichkeit den Kontrast, ne? Und wir sind so klein und dergleichen im Gegensatz zu Gott. Da ist diese Furcht, dieser Schrecken, das ist eine ganz natürliche Reaktion.
Ja.
Und ich glaube, also anders wäre es sehr untypisch.
Ja.
Aber Gott möchte nicht, dass wir in diesem Schrecken bleiben. Er möchte uns seine Liebe offenbaren, sein Wohlwollen über unser Leben. Er hat gute Gedanken über uns.
Mhm.
Und er bringt das, wie die Engel, auch hier Jesus sofort zum Ausdruck. Ich möchte nicht, dass wir in diesem Stadium der Furcht bleiben. Ne? Fürchtet euch nicht, das ist ja fast väterlich. Ne? So, brauchst dich nicht zu fürchten, mein Junge. Alles gut. Und
ja. Auch man kann auch sagen, mütterlich. Ne?
Das ja,
ist so.
Ja.
Gottes Liebe wird auch oft mit der Liebe absolut. Einer Mutter zu ihren Kindern verglichen. Also so fürsorglich, ne? Erstmal darauf eingehen, tröstend.
Vielleicht sogar noch mehr, ja.
Ja. Und das ist so diese Art der Liebe, mit der Gott uns begegnet, von vornherein.
Mhm.
Aber er hat noch eine weitere Botschaft, nämlich von nun an wirst du Menschen fangen.
Ja. Das ist spannend. Ich glaube, so macht das Gott oft mit uns. Er lässt uns einen gewissen Weg gehen. Wir haben eine gewisse Prägung von unserem Elternhaus her. Wir haben Geschwister, wir haben einen Ausbildungsweg und vielleicht dann auch irgendwann eine gewisse Beschäftigung. Und wir denken oft nur, ach, am Ende ist es dafür da, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wir sehen nicht, dass Gott einfach einen großen Plan mit all diesen Dingen hat.
Mhm.
Und dass Gott weiß, all diese Dinge auf wunderbare Weise für sein Reich einzusetzen, zu gebrauchen.
Mhm.
Diese Gaben und Fähigkeiten, die wir auf unserem Leben und Ausbildungsweg erlangt haben, die nutzt er auch später, manchmal in abgewandelter Form, jetzt nicht Fische fangen, sondern Menschen fangen, aber rauszugehen, was zu wagen, was zu riskieren, unbekannten Situationen zu begegnen, ja, im Vertrauen auf einen guten Fang, ja, im Vertrauen auf Gott, der das schenkt.
Ich glaube sogar, dass er traumatische Erlebnisse, die wir hatten in der Vergangenheit, sogar sowas nutzen
absolut.
Kann. Ja. Ich kannte eine Frau, die unsägliches Leid als Mädchen erlebt hat, vergewaltigt worden ist, also Missbrauch in mehreren Fällen und wo man ihr auch wirklich seelisch viel Leid zugefügt hat.
Mhm.
Und das ist eine so starke Persönlichkeit geworden. Die hat sich nicht aufgegeben, die ist nicht daran zerbrochen, sondern sie hat dadurch ihre Lebensmission gefunden. Und heute baut sie und so viele Menschen auf, viele Frauen werden von ihr ja auch weitergebracht, nicht nur getröstet, sondern aufgerichtet. Und sie gibt ihnen quasi den Lebensmut zurück und auch den Lebenswillen und auch Lebensfreude. Und wer kann sagen, dass er wirklich so eine tolle Berufung hat, ja. Und das ist ihre persönliche Berufung und da geht sie nach. Und so habe ich das ganz oft erlebt. Es gibt Menschen, die sich dann fallen lassen und aufgeben. Und es gibt Leute, die haben Ähnliches, vielleicht sogar Schlimmeres erlebt.
Ja.
Und wo man wirklich merkt, dass sie sich von Gott gebrauchen lassen.
Mhm.
Und das ist auch die Botschaft, die ich Menschen weitergeben will, vielleicht auch von hier aus jetzt, dass egal, was wir erlebt haben, was wir durchgemacht haben, vielleicht Süchte oder Abhängigkeiten oder auch große Fehler, die wir in unserem Leben getan haben, dass uns all das auch dienen kann, wenn wir es Gott zur Verfügung stellen, dass er uns nutzt, um etwas Gutes aufzubauen.
Ja, sicherlich, manche Dinge waren verkehrt, waren falsch, waren unsere Fehler.
Ja.
Aber Gott kann eben daraus noch das Beste machen.
Ja.
Von vornherein hätte sich Gott nicht gewünscht, dass wir diesen oder jenen Weg gehen. Aber das ist das Tolle an Gott. Er sagt nicht, vergiss es, ignoriere es, verleugne da deine Vergangenheit.
Verdränge es, ne?
Verdränge es, was so ein menschlicher Reflex oft ist, ne?
Ja, ja.
Sondern er arbeitet damit ganz oft auf wunderbare Weise und so, dass wir Leuten, die in ähnlicher Situation stehen, dann auch ganz besonders gut beistehen können. Nicht, wenn wir in unserem alten Setting bleiben mit unseren vielleicht Gefühlen der Rache und der Verbitterung, aber wenn wir all das Gott übergeben und sagen, mach du was Gutes draus, das ist hier ein Scherbenhaufen. Du kannst daraus ein wunderbares Mosaik machen, ja. Und ich glaube, das dürfen wir lernen. Ich denke, das dürfen wir ihm anvertrauen. Und ich denke, das haben wir oft gar nicht im Blick, was Gott noch alles Wunderbares daraus machen kann.
Ja.
Wir denken da oft sehr beschränkt, haben da einen ganz engen Rahmen, aber Gott sieht schon mehrere Jahre, Jahrzehnte voraus und weiß, was er noch Gutes daraus machen kann. Und Gott, ihm fehlt es da nicht an Kreativität und an Größe und an Herrlichkeit, da was ganz besonders Gutes zu machen. Und das will ich dir auch zusprechen, der du zuhörst. Vielleicht bist du schon durch sehr, sehr harte und schwierige Zeiten gegangen und willst diese Zeiten am liebsten verdammen und vergessen machen und dich da vielleicht verleugnen in dieser Situation. Du bist sicherlich jetzt mit Jesus auch eine neue Kreatur und du gehst mit ihm an einer Hand, aber die Vergangenheit, all das, das gehört zu uns und Gott macht daraus auch noch was Gutes und er heilt Wunden, er stärkt uns, er rüstet uns aus und zu und weiß aus ganz schwierigen Situationen noch richtig gute Dinge zu machen, die dann wunderbar auch für unseren Nächsten wirken und ihm dienen.
Ja. Ja, zum Schluss heißt es, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ja, das wurde oft zitiert, wenn dann jemand alles hat liegen lassen, seine Familie am besten noch verlassen hat, ja, und es dann geistlich begründet hat. Ja, Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt diesen Weg gehen. Da steht mit keinem Wort da, dass sie ihre Familie vernachlässigt haben. Ganz im Gegenteil. Ja. Im Neuen Testament wird immer wieder selbst auch von Jesus darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass man seiner Familie vorsteht. Das heißt also, Verantwortung übernimmt, nicht einfach die Verantwortung, die Gott einem vor die Füße gelegt hat, dann tritt und sagt, andere Wege sucht und dann noch mit Gott begründet. Im Fall von Simon Petrus können wir das auch belegen. Ja? Markus 1, im ersten Kapitel 30, da führt er Jesus in sein Haus zur Schwiegermutter. Aber also er war nicht nur verheiratet, sondern hat seinen Kontakt, seine familiäre Bindung keineswegs aufgegeben.
Wie gut.
Und später sieht man das ja auch, 1. Korinther 9, Vers 5 wird auch seine Frau erwähnt. Da war er auf Missionsreise mit ihr. Also er hat jetzt nicht seine Ehe aufgegeben oder seine Familie vernachlässigt. Was denkst du, was ist denn dann gemeint mit, dass sie das hinter sich gelassen haben, dass sie alles verließen und ihm nachfolgten?
Ja, sie haben sicherlich auch ihre finanziellen Sicherheiten hinter sich gelassen. Also sich schon weiß, dass die Fischer damals, wenn sie was gefangen haben, ganz gutes Geld verdient haben. Es gab Berufe, die waren deutlich schlechter bezahlt. Klar gibt es auch mal einen Abend, eine Nacht, da hat man nichts gefangen, aber an sich hatten die ihre Sicherheiten und das war über Jahre, Jahrzehnte, über Generationen bewährt. Und ich denke, sie wussten, dass wenn sie Jesus nachfolgen werden, sie werden finanziell schlechter gestellt sein. Es wird herausfordernder sein. Ne? Jesus hatte eben nicht einen Platz, wo er sein Haupt niederlegt. Ne? Wie die Vögel ihre Nester, die Füchse ihre Bau und so. Ich denke, das wird ihnen bald klar gewesen sein oder wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt. Haben was riskiert im Glauben, im Vertrauen, wussten irgendwie, Gott wird versorgen und ich finde es auch gut, dass du sagst, haben ihre Familien nicht vernachlässigt, aber durchaus war es eine Herausforderung. Schritt im Glauben, sicherlich ein Schritt aus der Komfortzone heraus und ich denke, das ist auch für uns ein gutes Beispiel, von dem wir lernen können. Wir haben für so viele Dinge im Leben eine Versicherung. Und ich rede jetzt nicht hier komplett gegen Versicherungen und dergleichen, aber ich denke, wir haben uns oft so unseren menschlichen Rahmen schon gebaut und sagen, so oder so muss erstmal alles gegeben sein, bevor wir uns von Gott zum Beispiel aufs Missionsfeld rufen lassen. Ob das jetzt hier in Deutschland ist oder im Ausland, diese und jene finanziellen Sicherheiten brauchen wir, diese Polster und dergleichen. Und nein, brauchen wir nicht. Nein, will oft Jesus gar nicht. Er möchte, dass wir wirklich abhängig sind von ihm, vertrauen. Und ich glaube, wenn wir da auf sein Wort hören, gehorsam sind, dann, gerade dann, werden wir viele Wunder erleben. Und ich glaube, es ist manchmal der Grund, wenn wir das nicht bereit sind zu tun, dass wir so wenig Wunder erleben, wirklich. Ich habe öfter erlebt, wie ich einfach diesem Ruf Gottes gefolgt bin, und eigentlich das menschlich keinen Sinn gemacht hat, auch schon aus finanzieller Sicht nicht. Und Gott hat wirklich auf wunderbare Weise versorgt. Da will ich noch ein paar mehr Geschichten euch vielleicht mal bei anderer Zeit erzählen. Aber wirklich, Gott, das ist so. Wenn er uns auf eine Straße stellt, dann lässt er uns nicht auf dieser Straße verhungern.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich werde wahrscheinlich gleich in Ohnmacht fallen, wenn ich sehe, wie lang diesmal dieser Take geworden ist. Aber vielen Dank an alle, die jetzt noch sich das angehört haben. Wir wünschen euch eine gesegnete Restwoche. Und ich würde jetzt gerne noch mit einem Gebet abschließen und mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in unserem Alltag begegnest, da wo wir sind, und dass du uns einlädst, auch mal innezuhalten, dir zuzuhören. Und so vieles will sich dazwischen stellen. So viele Gedanken, so viele Ablehnungen. Manchmal fühlen wir uns nicht in der richtigen Verfassung, manchmal sind wir zu müde oder zu K.O. oder ja, was auch immer wir dazwischen kommen lassen. Herr, bitte vergib uns das und gib du uns wieder neue Ohren und ein neugieriges Herz auf das, was du uns sagen möchtest. Denn wir wissen, Herr, dein Wort, das baut uns auf, das richtet uns auf und das lässt den Glauben in uns wachsen. Ja, und Herr, da wo wir immer wieder gesagt haben, nein, wir wissen es besser, da vergib du uns, da korrigier du uns, gib du uns den Mut, dass wir ja, uns allein auf dich, auf dein Wort einlassen können, dass wir das wieder wertschätzen und dass wir miteinander als Gemeinschaft auch diesen Segen genießen, empfangen dürfen und auch weitertragen, dass wir ja, zusammen an einem Strick ziehen, dass wir wie die Fischer alle zusammen auch das Netz hervorgeholt haben, auch mit anpacken. Und diejenigen, die müde geworden sind, die lahme Hände haben, Herr, richte du sie ihnen wieder auf. Und dass jeder ja, mit den Gaben, die er hat, mit den Fähigkeiten, mit der Zeit, die du ihm gegeben hast, sich einbringt. An der Stelle, wo es gut ist, wo es, ja, wo du einen jeden von uns gebrauchen möchtest. Und auch zum Schluss, Herr, da wo wir falsche Prioritäten haben, da wo wir nicht bereit sind, auch Dinge loszulassen, die nicht gut sind, da wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass wir so begeistert sind von dir, dass wir so vertrauen können, dass es uns nicht schwerfällt, auch Dinge sein zu lassen, die nicht mehr in unser Leben hineingehören. Du hast uns neue Prioritäten gesetzt, du hast gesagt, wir sollen zuerst nach deiner Gerechtigkeit und nach deinem Reich trachten und das wollen wir tun. Segne uns darin. Amen.
Amen.